Hi und herzlich willkommen zu CX einfach machen.
Der Podcast rund um das Thema Kundenorientierung
mit Sebastian Zipperek und Lukas Kauderer.
Ja, hi und herzlich willkommen hier zu unserer neuen Folge von unserem Podcast CX einfach machen. Heute die Folge 94. Hallo liebe Zuhörer, hallo auch an dich Sebastian. Wie geht's dir?
Grüß dich, Lukas. Ja, alles gut, war wieder ein langer, anstrengender Montag, aber ja. Das Highlight, wie immer, am Montagabend mit Lukas eine Folge aufnehmen.
Ja, das ist doch schon schön, wenn es dein Highlight ist. Ich bin ja heute in die Elternzeit reingestartet, habe heute auch, deshalb wird es auch kein Video geben, bin schon total im Freizeitlook. Freue mich sehr auf vier Wochen ein bisschen raus sein. Aber zu Beginn mal einen schönen, entspannten Podcast, das ist genau das, wo ich mich jetzt drüber freue. Und wir haben ja doch auch einiges zu erzählen. Du hattest mir die letzten Male schon oft von der Sawtooth Conference in Berlin erzählt.
Berlin, ja.
Genau, wie war es denn?
Ja, war mega. Also es war tatsächlich Berlin. Also es waren mehr internationale Gäste da als Deutsche, glaube ich. Also es waren schon ein paar Deutsche, aber in der Summe war es eher andere europäische Länder und auch viele Amerikaner natürlich, wo Sawtooth ja auch selbst aus Utah, glaube ich, ist.
Ja.
Genau, und es war sehr intensiv. Das waren ja 3 Tage. Und es war halt vollgepackt mit sehr vielen smarten Leuten und auch sehr vielen innovativen Themen. Und auch methodisch war es schon ganz schön knackig. Ist ja immer relativ wissenschaftlich auch, was sie machen.
Ja. Bevor wir zu den anderen kommen, wie war denn dein Part? Bist du zufrieden?
Nee, da hatte ich keinen Part. Da hatte ich tatsächlich, war ich jetzt nur als Zuhörer, ich mache demnächst noch mal ein Webinar bei denen. Das ist aber eher sozusagen
Gastreihe.
Ja, das hast du jetzt verwechselt.
Das habe ich jetzt tatsächlich verwechselt.
Genau. Das ist auch fast zeitgleich, also Abstand bei 2-3 Wochen nur.
Ja, okay.
War ich ganz froh, dass ich da nicht selber auf der Bühne stand, weil das war. Also da musst du halt schon noch mal ein bisschen längere Vorbereitung reinstecken und auch dann irgendwie ein Paper schreiben und das einreichen. Die halt ein Komitee und da wird das, es gab auch irgendwie nicht bei allen Sessions, aber bei einigen immer hinterher doch so einen, der dann so eine Art Laudatio gehalten hat, der dann so das Paper halt geratet hatte und dann gesagt hat, also der oder die, warum dieses Paper das jetzt sozusagen wert ist, dass da vorgetragen werden durfte.
Oh, cool. Stark. Ja. Was ist dir in Erinnerung geblieben an Vorträgen oder an Inhalten?
Ja, es waren wirklich alle Trendthemen, die momentan so die Branche bewegen. Mhm. Also es ging los am ersten Tag mit synthetischen Daten. Und wir hatten den Tag davor auch noch marktforschung.de, da dieses Puma-Treffen in Frankfurt. Also ich hatte da 4 Konferenztage, da hatten wir auch schon den ganzen Tag darüber geredet. Aber das war jetzt nochmal ein anderes Level, muss man sagen. Also da waren Vorträge von Ipsos und von NIQ und noch anderen, also die üblichen Verdächtigen, die da halt auch mit synthetischen Panels dann Conjoint-Experimente gemacht hatten und dann wirklich haarklein die Daten verglichen haben mit anderen Daten. Und so ein bisschen bei dem Thema war es zumindest, da wurde immer unterschieden natürlich in Boosting, also dass du ein Sample boostest, irgendwelche kleinen Zielgruppen, die du nicht so gut erreichst, die dann halt boostest. Und dieses, das haben die da auch, glaube ich, immer Digital Twins genannt, also dieses komplette Erschaffen von digitalen Respondenten oder Daten. Ja. Und da waren die Ergebnisse einmal mehr relativ schlecht, so, die rausgekommen sind. Das war ein Thema.
Das heißt aber, zum ersten Thema, wie war dein Resümee von den synthetischen Daten? Mit welchem Gefühl bist du rausgegangen?
Ja, für Boosts, glaube ich, funktioniert das schon ganz gut. Aber bei synthetischen Respondenten oder Panels, da gibt es noch einen weiten Weg zu gehen. Insbesondere dann, wenn das Modell halt irgendwie ein LLM ist, was nicht customized ist. Und auch wenn es halt sich mit diesem Themenkomplex überhaupt noch nicht beschäftigt hat, der da dann vorhergesagt werden soll. Also das halte ich eigentlich für eher noch fernere Zukunft, wenn überhaupt.
Okay, krass, okay. Aber das Boost klappt auch deutlich besser wie das normale Hochrechnen?
Ja, das ist schon was anderes. Also da waren tatsächlich auch in dem Ipsos-Vortrag war auch so eine FAQ, was ist der Unterschied zwischen Boostern und Rechnern und so, oder 1000 Fragen, die dazu auch immer kommen. Mhm. Also wenn man es jetzt, das ist natürlich Äpfel und Birnen, aber vergleicht, klappt es nicht besser, würde ich jetzt nicht sagen. Aber es hat natürlich auch andere Vorteile, weil es natürlich nicht irgendwie nur ein reines Gewichten oder Hochrechnen ist, sondern eben halt nochmal was Neues dazu erschafft, auf Basis von, ja, irgendwie anderen Daten.
Okay.
Und insofern war da das Fazit ja nicht ganz positiv. Genau. Ich habe allerdings selbst, also jetzt eher wieder aus der Praxis-Perspektive, diesen Use Case fast nie, dass ich da jetzt irgendwie so eine schmale Zielgruppe habe, die ich noch boosten will. Also die Zielgruppe meistens eher nicht schmal, und deswegen, das ist so ein Sonderfall, wo ich nur noch denke, okay, das wollen die Institute halt vermarkten, verstehe ich aus der Sicht auch, aber gerade für den betrieblichen Marktforscher ist das halt irgendwie doch ein ziemlicher Edge-Case, der nicht jetzt irgendwie so super relevant ist.
Mhm. Und schade, dass mit dem Digital Zwilling, oder spannend, dass mit dem Digital Zwilling nicht so gut war bisher.
Ja, da gab es ja sogar auch irgendwie so zwei Experimente jetzt von Stanford und Columbia, glaube ich. Da hat auch dieser eine Typ, der diesen Voice-of-User-Blog hat, von Uber, der mir auch schon mal geantwortet hatte. Der hat da seitenweise ja was dazu geschrieben. Also habe ich mich durchgequält durch seinen Artikel. Und auch da... ja, aus seiner Sicht zumindest haben sich da mehr Fragezeichen irgendwie aufgeworfen als Lösungen, würde ich sagen.
Ah, spannend, okay. Das heißt, Tag 1, das war das Resümee. Was war Tag 2?
Ja, das war jetzt wahrscheinlich nicht genau der Schnitt von dem Tag. Ich gucke gerade mal so ein bisschen die Agenda. Wir hatten da jetzt auch im ersten Tag noch ein paar andere Themen. Das eine, das war relativ statistisch. Ganz früh habe ich mal bei Ipsos gelernt, wenn du eine Treiberanalyse machen willst, haben wir uns ja auch schon öfter darüber unterhalten, dann kannst du natürlich irgendwie, Korrelation sollst du sowieso nicht machen, weil Kausalität und so weiter ist nicht. Mhm. Aber auch Regression hat natürlich oft viele Nachteile und ist nicht so gut zu interpretieren, weil du hast dann plötzlich irgendwie negative Beta-Gewichte und so weiter, weißt ja. Und eine Lösung, das wurde mir schon damals vor 20 Jahren irgendwie bei Ipsos beigebracht, sind diese Shapley Values. Das heißt, glaube ich, auch Rewards and Penalties Analyse. Und da hat sich jetzt einer von diesen Menschen dort auch mit beschäftigt. Das funktioniert im Prinzip so, dass du bei diesem R-Quadrat immer so nur das Inkrement dann anguckst, wenn du noch eine Variablenkombination dazu nimmst, wie viel Aufklärung kriegst du dann noch dazu? Und weil es natürlich irgendwie, wenn du 20 Variablen hast, unendlich viele verschiedene Kombinationen gibt von Variablen, explodiert das Ding halt irgendwie total schnell auf Millionen, also irgendwie Trillionen, glaube ich, an Kombinationen. Die Software halt ganz schnell an die Grenzen. Da war ein Typ aus den USA, der war auch echt lustig, weil der hat irgendwie, also der war so Ende 60, würde ich sagen, und der hat also jeden Tag aber so gesagt, mostly retired, hat er sich immer vorgestellt, oder nicht immer vorstellen, aber sich gemeldet hat, und dann today not so much retired, oder hat immer so variiert mit dieser Wortmeldung, das war echt witzig. Aber der hat da so eine Mega-Analyse gemacht und halt so ein Verfahren proposed, das waren irgendwie so drei Buchstaben, irgendwas mit C, habe ich vergessen, dass man das halt mit so einer Abkürzung, wo du irgendwie nur so 20 besonders relevante Kombis dann anguckst, oder ne, 20 nicht, aber ein Teil, wenn das irgendwie effizienter machen kannst, und das wollen die jetzt auch dann in die Software einbauen von Sawtooth. Das fand ich mega spannend von der Mathe-Perspektive.
Total. Ja, nicht viel mit KI, aber.
Genau. Ja, was hatten wir noch? Irgendwie, es gab auch so relativ wenig betriebliche Vorträge. Da war so eine, die hat mit einer anderen zusammen was erzählt über B2B-Conjoint. Da war ganz interessant, auch nicht super methodisch anspruchsvoll, aber sonst war es halt sehr akademielastig, würde ich sagen. Mhm. Also es gab zum Beispiel noch, das fand ich ganz cool, Driver CBC. Da haben die so Brand-Driver-Methodiken kombiniert mit einem Conjoint. Also bei einem Conjoint waren ein Teil der Hebel waren dann plötzlich so Brand-Attribute, aber nicht alle. Also es war so, was weiß ich, du machst irgendwie für Kopfhörer, du hast gerade so einen schönen Aufmaß in Conjoint. Und da hast du natürlich Preis und Marke und Größe und was weiß ich. Und bei Marke hast du aber natürlich auch immer, wenn es irgendwie Apple ist, hast du halt Markenattribute, die da auch drauf einzahlen zum Beispiel. Mhm. Und diese Markenstudien, die sind ja immer relativ getrennt eigentlich von den Preis-Produkt-Conjoint-Studien und die haben das ganz cool versucht zusammenzubringen. Das war dieses SKIM, also S-K-I-M. Die sind da auch immer groß dabei bei diesen Geschichten. Ja, dann gab es irgendwie noch so ein bisschen was zu Segmentation, Typing-Tools für Segmentierung und auch so verschiedene Unterformen von Conjoints. Also wenn du halt super viele Hebel hast, dann kannst du ja meistens nicht mehr so einen normalen Full-Profile-CBC machen, also ein Conjoint, wie man ihn kennt, sondern man muss irgendwie schon so eine Vorfilterung machen. Und da gibt es auch so einige neue Sachen, zum Beispiel Adaptive CBC, ACBC oder ein Ding, das sie irgendwie Bespoke nennen, das auch mit so einer Vorauswahl irgendwie. Also es war schon sehr, da musste man sich reindenken, auch für mich war das schon Next Level so ein bisschen zum Teil. Nee,
krass. Und es waren dann aber größtenteils alles Vorträge oder waren auch so Diskussionen und
waren größtenteils Vorträge? Ja, das war schon, also ich habe noch nie eine Konferenz gesehen, wo so krass Timekeeping gemacht wurde und ständig Zettel hochgehalten, wie viele Minuten noch und so.
Ja, okay.
Es war aber dann, der Vorteil war halt, dass es nach jeder Präsentation auch echt immer dann Zeit gab. Mhm. Und da wurde echt viel rumdiskutiert, schon dann immer in dieser freien Zeit.
Und wie viele waren da?
Ja, es waren so 80 Leute ungefähr insgesamt. Es war auch wirklich teuer, aber das war ausgewählt aus der ganzen Welt, würde ich jetzt mal sagen. So.
Okay. Ja, okay. Ja, cool. Das hört sich mega gut an.
Mega Erfahrung.
Ja, glaube ich. Ist das irgendwas, was dir hängen geblieben ist?
Ja, es war einfach cool, diese ganzen Leute auch mal persönlich kennenzulernen. Das sind ja, ich meine, dieses Institut wurde irgendwie vor 50 Jahren oder irgendwann dann gegründet von einem. Mhm. Er ist mittlerweile schon verstorben. Aber der hat dann irgendwann Nachfolger gehabt und der war dann da jetzt sozusagen so der Senior und der hat auch dann immer ab und zu mal so eine schlaue Bemerkung gemacht und der war das halt cool, den einfach zu treffen. Und die hatten auch von diesem Gründer, der hatte immer früher bei diesen Konferenzen so eine Glocke, die hat da immer so geläutet und die Leute wieder reingeholt und so. Die hatten die dann auch extra mitgebracht und so. Also das war so eine Mischung aus absolut freaky Methodik, Nostalgie und halt einfach nur, also ich hatte das Gefühl, von diesen 80 Leuten, die da waren, waren irgendwie 79, nicht, aber so 76 mindestens waren schlauer als ich, auf jeden Fall. War dann schon, da, wenn man so ist, wie ich da eigentlich immer gerne lernen will, ständig, dann war das mega, also neben dem Ganzen, dass es dann dieses Marriott Hotel war und super.
Ja. Mal noch eine Überlegung, vielleicht wird da was vorgetragen dazu. Aber was ich mir schon noch so ein bisschen gerade am Überlegen bin, es gibt ja super viele so, also wenn wir es wieder Richtung LLM abbiegen, sehr viele so Benchmarks, wo gesagt wird, hey, hier Mathematik-Benchmark und White-Color-Job und sonstiges, ne? Also können das neue LLM zu X%. So. Was würdest du denn in einen Marktforschungs- oder vielleicht auch in einen CX-Benchmark an Tests quasi mit aufnehmen? Also irgendwie sowas fast wie klassische Verkodung zu vorgegebenen Labeln. Also was ich meine? Welche Tests würdest du in so einen CX-Marfo-Benchmarking aufnehmen?
Du meinst jetzt nicht statistische Tests, sondern eher, also das wäre natürlich irgendwie eine Geschichte, aber auch so eine Standardverkodung, glaube ich. Also irgendwie, was uns ja fehlt, ist, haben wir auch bei uns bei der Arbeit wieder gemerkt, so standardisierte Prompts. Also jeder macht immer seine. Kaum jemand speichert die irgendwie ab oder schreibt die in irgendein Repository. Machen die Leute dann irgendwie im Research und im CX zu wenig, finde ich. Das wird halt super oft gemacht bei den Developern, aber ja, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben und deshalb.
Aber ich meine, mit der Statistik wäre ja schon auch was, ne? Also man könnte ja schon auch sagen, hey, wie zuverlässig, wenn ich ins LLM schreibe, hey, guck mal, hier sind die Daten, erstell mir eine einfache Regressionsanalyse von Variable X und Y. Das wäre ja, könnte ja schon auch Teil von dem Benchmarking sein. Also was ich meine, wie, vielleicht kriegt es aber auch in 100% der Fälle hin. Also vielleicht ist es gar nicht das Benchmarking wert, aber das fände ich, können wir vielleicht darüber noch besprechen. Das fand ich natürlich eigentlich ganz spannend.
Ich glaube, das ist das relativ, also das wird nicht mehr lange dauern, dass es ist über 100% der Fälle auch hinkriegt. Deswegen lohnt sich das vielleicht gar nicht mehr.
Vielleicht, total. Ich meine, es gibt sicherlich Fälle, wo spannend ist, aber alleine auch die Aussage, wenn es bei 100% war, auch die wäre ja spannend.
Ja, wir haben auch bei uns, das war gerade so die letzten Wochen, haben wieder eine neue interne KI-Lösung basierend auf GPT. Und das führt jetzt schon mittlerweile dazu, dass die, also ich hatte ja so eine Treiberanalyse vorgestellt intern. Dann haben das irgendwie Kollegen von mir motiviert mitgenommen zu einem anderen Tribe, wo sie arbeiten. Und da saß dann irgendwie in diesem Tribe-Meeting eine, die kannte sich halt gut aus mit KI-Tools. Die hat das dann genommen und hat da mit dem neuen Tool, was von uns da bis dahin, glaube ich, noch gar keiner so richtig genutzt hatte, während der Session da diese ganze Treiberanalyse einfach selbst gebaut aus ihren Daten. Und da denkt man natürlich schon so, okay, vielleicht ist der neue Job auch von den Researchern und den CX-Leuten eher noch den Fachabteilungen zu zeigen, welche Analysen sinnvoll sind und warum.
Aber ich meine, das ist ja wie, du hast es vorher ganz gut gesagt, bei den Digital Twins. Wichtig ist ja erstmal einschätzen zu können, ob jetzt die Treiberanalyse, die sie erstellt habt, dass ein Ergebnis rauskommt, sich das plausibel anhört, ist ja das eine. Aber das andere ist ja auch wirklich richtig, also ist das Ergebnis richtig. Was die LLMs ja schon gut können, ist, dass was rauskommt und dass sich auch plausibel anhört. Aber mal so ein Testverfahren zu haben, wo du sagst, hey, da berechne ich sie manuell und lass es dann einfach von dem LLM machen und dann gegenüberstellen, okay, wo gibt es denn Unterschiede? Gibt es Unterschiede oder gibt es gar keine? Das wäre ja auch ein Ergebnis, wenn rauskommen würde, hey, es gibt gar keine Unterschiede. Aber solange es halt nicht diese Gegenüberstellung ist, ist halt einfach bloß, hey, hört sich plausibel an, es ist was rausgekommen, deshalb muss es stimmen. Also, weißt du, ich meine, so, deshalb finde ich schon mal spannend, sowas zu haben an sich.
Ich meine, das ist halt, die haben dann auch gemeint, ja, bei dieser Treiberanalyse, die haben die auch in die Finger gekriegt, ob das dann einer von uns halt nochmal manuell gegenchecken kann, ja.
Und?
Kann man mal machen, wenn man sich die Zeit nimmt. Aber manuell gegenchecken war in dem Fall halt nicht einfach, weil das waren keine closed questions, sondern das war halt offener Text mit einer Verkodung und dann darauf eine Treiberanalyse. Das heißt, man hätte jetzt bloß alles manuell nochmal verkoden können und dann die Treiberanalyse machen. Oder du nutzt halt selbst dann irgendwie ein anderes internes KI-Tool, aber dann weißt du auch nicht so, können auch beide dann nicht stimmen oder weniger nicht.
Ich meine prinzipiell sogar bei der Verkodung ist ja sogar das Schwierige, dass selbst, du kennst ja Interkode, Intrakode, Reliabilität, dass selbst die zwei Menschen sich nicht einig sind. Aber es wäre ja zumindest spannend, doch mal auch das mal gegenüberzustellen, da mal ein sauberes Testverfahren und dann einfach zu sehen, hey, wo geht's nicht? So ein CX einfach machen.
Ja, ich frage mich schon, LLM-Benchmarking. Im Business-Alltag jetzt hier bei uns und auch woanders, wer hat dafür dann die Zeit? Und ich glaube, das wird immer weniger akzeptiert sein, dass man da noch so methodisch irgendwie lange dauernde Checks macht. Und irgendwann gibt es immer mehr Druck, glaube ich, dass man Ergebnisse halt so hinnimmt.
Aber ich nehme es mal mit. Also vielleicht, ich fände es eine ganz coole Sache, eigentlich sowas zu haben. Ich meine, ich bringe natürlich auch so ein bisschen einen gewissen Bias mit an der Stelle, aber an sich, man kann es ja versuchen, möglichst neutral zu halten.
Also du willst sowas bauen?
Ja, es kann ja auch, also es kann ja von uns zum Podcast aus sein, also ich muss da gar nicht Lieschen bitte einbringen, aber ich fände so ein Benchmark schon spannend, auch das, was du gerade gesagt hast, für eine Treiberanalyse. Wie gesagt, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass egal welches Modell du bedienst, es wird irgendeine Treiberanalyse rauskommen und die wird sich irgendwie plausibel anhören.
Ja,
Die Frage ist einfach nur, ob sie richtig ist. Und da ein standardisiertes Testverfahren zu machen, dass wenn, weiß nicht, Claude 4.7 rauskommt, du sagst, okay, hey, hier nimm den Prompt, lass es durchlaufen, gleich das Ergebnis ab und dann siehst du halt, es in 4 von 5 Fällen oder von 5 von 5 Fällen richtig und du hast irgendwo daraus ein generierendes Benchmark, dass halt das Modell 3,5 von 5 hat. Ne?
Habt ihr
ich
auch
glaube, das ist schon spannend.
Ja, ich denke, das ist etwas, wo man jetzt noch die Zeit hat, es zu machen. Und irgendwann wird es vielleicht so sein, dass einem die Welle schon übergeschwappt hat und diese Akzeptanz gar nicht mehr da ist, eben diese Checks zu machen.
Ja, total. Aber ich meine, das ist ja auch nur ein einmaliges Benchmarking, wo es nicht darum geht, jede Treiberanalyse neu zu benchmarken, sondern jetzt kommt ein neues Modell raus, irgendwie ChatGPT 5.6. Ist das jetzt besser und wie nah kommen wir ran? Und für was kann ich es retten, für was nicht? Also wir, zu deiner Frage zurück, gemeint ist natürlich für unsere Textanalysen, da haben wir das schon. Aber auch das gegenüberzustellen, ne? Also auch das kannst du mal bei uns durchlaufen lassen, mal kannst du bei Kaplena, bei Capice, kannst du mal bei TextIQ durchlaufen lassen. Also das wären ja auch lauter so spannende Vergleiche. Fände ich eigentlich eine coole Sache. Ich überleg's mir mal. Ich nehme es mal mit.
Vielleicht kannst du Kaplena auch mal überreden, dass sie eine Dreierstudie macht mit 3 Splits oder
vielleicht.
4.
Mit vielleicht. 2. Vielleicht muss es dann auch nicht von uns kommen. Vielleicht kannst du auch dann irgendwie vom Holger oder sonstiges. Also kann man ja dann immer noch gucken. Aber wie gesagt, auch von der Textanalyse unabhängig fände ich schon auch spannend. Gerade so, wie es zuverlässig kannst du eine Treiberanalyse erstellen. Weil, wie gesagt, man akzeptiert das Ergebnis halt immer einfach so. Daher.
Genau, Holger. Wenn du das hörst, Holger, dann könnte.
Melde dich.
Könnte das eine Idee sein, ja.
Ja, fände ich eine coole Sache. Sehr gut. Ich kann noch ein bisschen berichten. Wir hatten ja beim letzten Mal noch ganz kurz erwähnt, dass ich Team of Sight hatte vor, ich glaube, 2 Wochen mittlerweile. Ja. Und da haben wir mal wieder eine große Auswertung unserer eigenen Kundenfeedbacks gemacht. Wir haben dieses Mal also natürlich dann das neue Topic Model verwendet und deutlich mehr Quellen wie beim letzten Mal. Also wir haben die Transkripte aus den Service Calls, genauso Support und Sales Calls. Wir haben die Vertriebsnotizen, die im CRM drin sind, CRM-Tickets, also Service-Tickets und genauso auch unser ganz normales Kundenfeedback, was wir bekommen. Analysiert und es war total spannend. Also es war echt auch eine spannende Diskussion darüber. 2 Learnings habe ich mitgenommen. Einmal ist es so, dass mit dem neuen Top-Model oder allgemein in der Analyse auch da ist es unglaublich wichtig, einfach themenreine Modelle zu nehmen, also Sales und Service-Transkripte nicht in einen Topf zu packen, weil dann halt das Ergebnis auch viel zu sehr gestreut ist, gerade mit so neuen Clustering-Methoden. Das heißt, das einfach stark getrennt zu machen. Das war so eine prozessuale Geschichte, was eigentlich auch klar ist, wenn man drüber nachdenkt. Und der andere Punkt war, und das habe ich dann auch in einem Newsletter nochmal geschrieben, so dieses, wir haben daraus natürlich eine Agenda abgeleitet und Prioritäten für die nächsten Wochen und Monate. Und wir haben von den Lösungsvorschlägen oder von dem, was die Kunden stört, nicht ein Projekt aufgemacht, sondern und darüber haben wir so ein bisschen diskutiert. Also macht es überhaupt Sinn, dass wir als Kundenfeedback-Analyse-Tool nicht auf unsere Kunden hören, muss man so ganz klar zu sagen. Aber was wir halt gemacht haben, ist viel mehr auf dieses Warum. Also da war so eine Frage zum Beispiel, hey, Sie hätten gerne folgendes Widget, das das und das darstellt in folgender Kreuztabelle. Und das war eigentlich ganz spannend, weil natürlich können wir jetzt auf der einen Seite einfach nur sagen, okay, wir packen jetzt die Tabelle rein und die Kreuztabelle so, wie das der Kunde haben möchte. Oder wir verstehen, warum das mit den aktuellen Widgets nicht geht und warum sie das überhaupt wissen möchte. Und wenn wir verstehen, warum sie das wissen möchte, können wir ja mit unserer internen Kompetenz eine ganz andere Lösung finden,
um das
Bedürfnis zu lösen.
Also eher nur den Pain verstehen und dann eigentlich den Lösungsraum, den schafft ihr dann. Ja, genau.
Und das ist eigentlich das Schöne. Ich meine, das ist ein bisschen auch der Design-Thinking-Gedanke, aber das ist so, dass ich so gemerkt, das war für uns alle oder auch vor allem fürs Team, für die neuen Mitarbeiter nochmal so übelst der Eye-Opener, weil das natürlich schon im ersten Moment baust du halt nicht dieses Widget und sagst, hey, ich baue das Widget eben nicht ein, aber schlussendlich schaffst du es dadurch halt, das Produkt auch nicht völlig ausarten zu lassen, sondern kannst die Lösung auch passend zu deiner Strategie machen. Das heißt, wenn du möchtest, dass der viel mehr so ein Agent verwendet, was wir mittlerweile auf der Plattform haben, dann baust du halt dieses Widget auch ein Agent ein, weil du das Gefühl hast, okay, das passt besser zu meiner Strategie. Und das war eigentlich ganz, ganz spannendes Learning auch daraus nochmal. Und gleichzeitig auch, wie geil es funktioniert mit den Transkripten mittlerweile. Weil du hast ja so, die Schwierigkeit ist ja, dass du so zwei Qualitäten an Texte hast. Ne? Du hast einmal Qualität von Kundenfeedback, was super kurz gehalten ist, und dann hast du gesprochenes Wort. Und das ist halt schon mega die Herausforderung, weil du da schon vom Aufbau und von der Art des Textes was zwei ganz unterschiedliche Qualitäten hast. Und da läuft viel Pre-Processing, damit du was Gutes sauber hinbekommst. Aber mittlerweile ist es echt schön, kann man das echt gut machen. Also das war echt spannend auch zu sehen.
Macht ihr das alles in-house oder kauft ihr euch da auch irgendwas für Pre-Processing? Nee.
Machen wir in-house.
Das geht
Ja, komplett. Geht ja gut und es hilft halt auch nochmal das Verständnis zu haben dafür, warum es funktioniert und was funktioniert.
Ja, ja.
Ja. Aber es war schon, ist ja schon immer, ist eine coole Challenge, immer dieses eigene Kundenfeedback nochmal zu analysieren. Na, wir kriegen nicht so viel, wir machen das irgendwie alle halbe Jahr, also jedes zweite Team-Offside machen wir es quasi. Aber ist schon immer eine spannende Sache, weil du auch viel über das Produkt nochmal lernst. Und hey, wie verwenden denn unsere Kunden das Produkt? Das ist schon nochmal immer ganz cool, eigentlich das zu haben.
Ja, super spannend. Ihr habt auch so ein bisschen einige neue Kollegen, ne, dabei.
Bei dem war jetzt ein Kollege noch mit dabei, bei dem Team Offside. Und es hat voll gut gepasst. Es ist immer schön, so vor Ort zusammenzukommen, ist immer eine wundervolle Geschichte. Doch.
Ja.
Sehr gut.
Vor der Elternzeit jetzt.
Ja, genau. Und jetzt wird es erstmal ruhiger bei mir. Wir produzieren ja auch fleißig vor. Das heißt, wenn ihr das hört, dann bin ich noch vertiefter in der Elternzeit. Freue mich aber schon auch sehr, wieder zurück zu sein. Und ich glaube, für heute haben wir eine ganz gute Folge hinbekommen, oder? Hast du noch was?
Das
finde
ich auch. Also genau, dieses Webinar, das ist ja noch. Oder erzähle ich das nächste Mal davon?
Da kannst du beim nächsten Mal berichten. Ja, finde ich gut.
Genau.
Und sehr gut.
Ja, hat mir auch wieder, wie immer, viel Spaß.
Ja, ebenso. Dann an die Zuhörer, ganz, ganz lieben Dank fürs mit dabei sein, fürs Mitdenken, mit Zuhören. Wir hoffen, es hat euch sehr gefallen. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, gute Zeit. Macht's gut.
Macht's gut.
Ciao.
Das war CX einfach machen.
Der Podcast rund um das Thema Kundenorientierung
mit Sebastian Zipperek und Lukas Kauderer.